Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort der Schrift lesen wir zum heutigen vierten Advent Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Philipper 4, 4 bis 7. Das ist so ein bekannter Abschnitt, da wird schon manchem gleich klar sein, was da drin steht. Freut euch. Freut euch, der Herr ist nahe, und Freude ist auch das Thema dieses heutigen Gottesdienstes. Philipper 4, 4 bis 7, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, die letzten Sonntage drehten sich um das Thema bereit sein, denn der Herr kommt. Am heutigen Sonntag ist das Thema die Freude. Und ich denke, die Einleitung des Gottesdienstes mit Segnung und Aufnahme war auch schon viel Grund zur Freude für uns heute an diesem Tag. Und Paulus sagt uns noch ein paar weitere Gründe dazu. Deshalb sind die Verse 4 und 5 auch der Wochenspruch für die vierte Adventswoche. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Freude soll unser Leben bestimmen, weil der Herr kommt. Zweimal, mit ganzem Nachdruck, sagt Paulus, freut euch, und abermals sage ich, freut euch. Freude ist uns befohlen. Ist interessant, aber wichtig festzuhalten. Da meldet sich vielleicht da und dort heftiger Protest und wir sagen, das geht doch nicht. Freude kann man doch nicht befehlen. Und dann auch noch alle Zeit, wie es tatsächlich auch im griechischen Urtext genauso heißt, stets, zu allen Zeiten, immer. So übersetzt Elberfelder, ständig, immer ohne Unterbrechung sollen wir uns freuen. Luther legt mit seiner Formulierung den Akzent noch ein bisschen anders. Er wählt das Wort alle Wege. Und ich denke, wenn wir diesem Wörtchen alle Wege ein bisschen nachdenken, dann sehen wir gerade, dieses Wörtchen bringt die Schwierigkeit auf den Punkt, die wir eigentlich mit der Freude alle Wege haben. Alle Wege sollen wir uns freuen. Und da sagen wir, das ist doch unmöglich. Es gibt doch so viele Wege, oder zumindest Wegabschnitte, die uns ganz und gar nicht gefallen, auf die wir, wie die Jugend sagen würde, null Bock haben. Die wollen wir mit ganzer Kraft vermeiden. Und dann hat uns der Herr doch genau diese Wege geführt. Was bleibt uns da noch übrig? Dann müssen wir eben diesen Weg gehen, aber doch wohl eher zähneknirschend, widerstrebend, vielleicht ängstlich, verzitternd und sagend, weil er so dunkel ist, klagend, weil er so schwer und schmerzlich ist, aber nicht ohne weiteres mit Freude. Man kann doch auch nicht jeden Tag gut drauf sein. Es ist einem nicht immer zum Lachen zumut, es gibt Stunden des Schmerzes, Zeiten der Not, Tage der Trauer, in denen einem alles Lachen gründlich vergangen ist. Und diese Zeiten kannte doch auch Jesus, etwa als er im Garten Gethsemane im Gebetskampf Blut und Wasser geschwitzt hat, da war ihm nicht zum Lachen. Oder als er geweint hat über die Unbußfertigkeit und Verstocktheit Jerusalems und anderer Städte. Kurzum, es gibt doch so viele Wege, auf denen kann man sich einfach nicht freuen, oder? Mir fällt jedes Mal eines auf, wenn ich diese Verse in der Bibel lese. Was könnte das wohl sein, liebe Geschwister? Wer die Bibel noch aufgeschlagen vor sich hat, oder wir haben den Kernvers auch so, denke ich, im Kopf. Es kann einem vieles auffallen an diesen Versen, aber eins, finde ich, springt einem direkt ins Gesicht. Im Prinzip ist es vielleicht so banal, dass es keiner zu sagen wagt. Paulus betont zweimal, freut euch. Eigentlich wundere ich mich jedes Mal, warum der Paulus es nicht dabei belässt, es einmal zu sagen. Freut euch. Ist doch deutlich genug. Aber Paulus lässt es nicht dabei, er legt noch ein zweites Mal nach und abermals sage ich, freut euch. Warum ist Paulus getrieben, es nicht nur einmal zu sagen, sondern zweimal? Ich denke, genau aus dem Grund, weil uns die Freude oft so schwer fällt, weil wir uns die Freude oft so leicht vermiesen lassen. Wir fragen, ist das nicht zu viel verlangt? Hat Paulus nicht gewusst, dass es im Leben eines Menschen Stunden gibt, in denen ihm gar nicht nach Freude zumute ist? Liebe Geschwister, wir dürfen gewiss sein, dass Paulus das so gut wusste und wahrscheinlich noch viel schmerzlicher erfahren hat als viele, vielleicht sogar alle von uns. Als er vor Damaskus dem auferstandenen Herrn begegnete, da begann für ihn kein Leben in Eitel, Freud und Sonnenschein. Er wurde ab jetzt als Christ verfolgt. Bei Nacht mussten sie ihn über die Mauer im Korb von Damaskus hinablassen, damit er sein Leben in Sicherheit bringen konnte. Mehrfach wurde sein Leben nur mit knapper Not gerettet. Er wurde verfolgt, gesteinigt. Wir haben es gehört in der Apostelgeschichte. Einmal hat man ihn für tot liegen gelassen. Er wurde den wilden Tieren vorgeworfen, mehrfach und jahrelang ins Gefängnis gesteckt. Die Gemeinde in Philippi, auch das ist ja interessant, sowohl von der Gemeinde wie von Paulus her, bringt diese Spannung ganz prima auf den Punkt. Die Gemeinde in Philippi war ja gewissermaßen aus dem Gefängnis heraus mit entstanden. Wir alle kennen die Geschichte vom Kerkermeister in Philippi. Das waren die Anfänge. Und den Brief an die Philipper schreibt Paulus auch aus dem Gefängnis heraus. Der ist nicht gerade auf Hochzeitsreise oder auf sonst einem besonders schönen, feinen, gemütlichen, glücklichen Lebensabschnitt. Der steckt im Gefängnis, als er das schreibt. Es ist ganz gewiss so, dass es Zeiten gibt, in denen uns nicht nach Freude zumute ist. Und doch befiehlt Gott in seinem Wort, freut euch, alle Wege, jeden Tag, immer. Es ist unzweifelhaft, liebe Geschwister, ein Befehl. Genauso wie wenn er sagt, sorgt nicht. Es sind nicht alles freundliche Einladungen, es sind ausdrückliche Willenskundgebungen Gottes. So soll's in eurem Leben sein. Euer Leben soll von einem Grundton der Freude getragen sein. Da ist es wichtig zu sehen, was die Grundlage dieser Freude ist. Paulus sagt, Gottes Wort sagt, es gibt eine Freude, die jederzeit, jeden Tag unser Leben bestimmen kann. Schauen wir auf die Grundlage. Paulus sagt nicht, freut euch, dass ihr gesund seid. Er sagt nicht, freut euch, dass ihr glücklich verheiratet seid. Ich hoffe, möglichst viele von uns sind glücklich verheiratet. Er sagt nicht, freut euch, dass ihr tüchtige Kinder habt. Er sagt nicht, freut euch, weil ihr einen festen Arbeitsplatz und ein geregeltes Einkommen habt. Er sagt auch nicht, freut euch, dass ihr eine blühende Gemeinde habt, in der Hunderte und Tausende zum Glauben kommen. All das wären ganz gewiss Anlässe zur Freude. Aber keiner davon und auch nicht die Summe aller kann der Grund zur Freude sein. Aus einem ganz einfachen Grund, liebe Geschwister. Alle diese Anlässe können vergehen, wie wir oft schmerzlich erfahren. Ehen können zerbrechen. Liebe Menschen können von Gott aus diesem Leben und von unserer Seite weggeholt werden. Wie unsicher ein fester Arbeitsplatz, ein geregeltes Einkommen sein können, das erfahren gerade in diesen Tagen viele Tausende, Millionen. Und wenn Gesundheit der Grund zur Freude wäre, liebe Geschwister, wer von uns hätte da wirklich Grund zur Freude? Viele nicht. Grund zur Freude kann auch nicht die Hoffnung sein, dass es besser wird. Denn gerade mit der Gesundheit wird es bei den meisten von uns nicht mehr entscheidend besser. Wir werden ja nicht jünger, wir werden älter. Und es ist eine Binsenweisheit, dass die Gesundheit dann abnimmt und allerlei körperliche Leiden und Schmerzen zunehmen. Da ist der oft äußerst unerfreuliche Gesundheitszustand kein abnehmendes, sondern ein zunehmendes Problem. Da haben die Ärzte keine Hoffnung gemacht, dass es besser wird, sonst gehört zum Leben, dass Gesundheit abnimmt, dann wäre das Leben zu abnehmender Freude verdammt. Aber Gott hat uns zu einem Leben in zunehmender Freude berufen. Und das geht nur, wenn wir den wahren rechten Grund einer solchen immerwährenden Freude haben. Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. In dem Herrn. Das ist ein verlässlicher Grund zur Freude. Und liebe Geschwister und liebe Gäste, das ist der einzig verlässliche Grund zur Freude, dass wir im Herrn sind. Dass der Herr uns nahe ist in Not und Krankheit. Dass der Herr unsere Hand hält in Zeiten der Schmerzen. Dass der Herr uns trägt auf seinen Vaterarmen in Zeiten der Not, wenn unsere eigene Kraft versagt. Wir gehören zum Herrn. Wir sind Gottes Kinder. Das ist der Grund zur Freude. Und so sagt es auch Jesus. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte, den Bericht. 2 und 2 hatte Jesus seine Jünger ausgesandt. Begeistert kommen sie zurück. Sie berichten vom Dienst, den sie in der Kraft des Heiligen Geistes tun durften. Sogar die bösen Geister mussten ihnen gehorsam sein. Und was sagt ihnen Jesus? Genau. Die waren total begeistert, hin und weg von den gewaltigen Taten, die sie in der Kraft des Heiligen Geistes vollbringen durften. Und Jesus holt sie wieder runter auf den Teppich und sagt, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist das A und O. Und liebe Gottesdienstbesucher, weiß das jeder von uns, dass er zum Herrn gehört, dass sein Name im Himmel aufgeschrieben ist im Buch des Lebens. Wenn wir das nicht felsenfest wissen, ganz gewiss, dann kann diese Freude, von der Paulus redet, eigentlich gar nicht in unseren Herzen sein. Denn dann bleibt das Fundament, auf dem unser Leben steht, immer ein brüchiges, ein wackeliges und morsches. Und wir haben keine Gewissheit, ob es wirklich trägt. Ich hatte ja neulich in einer Predigt vor der falschen Heilssicherheit gewarnt, die dann mit der Gnade Gottes Schindluder treibt. Eine solche Mahnung, und das muss ich heute auch noch mal ergänzend dazustellen, darf natürlich niemals zulasten unserer Heilsgewissheit gehen. Wohl mahnt uns die Schrift vor der falschen Heilssicherheit. Sie sagt, schaffet mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Aber gerade die Advents- und Weihnachtszeit zeigt uns auch in ganz besonders schöner Weise, ich muss mir mein Heil nicht verdienen. Ich muss nicht in den Himmel hinaufsteigen auf einer langen Leiter aus guten Werken. Ich darf meines Heils gewiss sein, weil Gott vom Himmel herabgestiegen ist. Das ist ja Weihnachten. Gott kommt vom Himmel herab zu mir ganz persönlich. Ich darf meines Heils gewiss sein, weil der lebendige Gott sich mir gnädig zugewandt hat. Deshalb kann mein Herz von Freude erfüllt sein, alle Wege. Etwa 20 Mal kommt in der Bibel diese Aufforderung, dieses Gebot vor. Freut euch. Und der Grund ist fast immer der Herr und das, was er schafft. Denn der Herr und seine Taten sind ewig, sind unvergänglich. Das sind der bleibende Grund der Freude. Das ist das, was uns niemand rauben kann. Was Gott gibt, ist ein unvergängliches Gut. Und deshalb kann der Herr auch befehlen in seinem Wort, freut euch. Freut euch alle Wege, freut euch jeden Tag, freut euch jede Stunde an dem, was ihr an mir habt und an dem, was ich euch schenke. Und auch an dem, was euch auf euch wartet. Denn Freude ist das Wissen, ich gehöre zum Herrn. Seine Hand trägt und bewahrt. Nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und deshalb kann diese Freude in jeder Not, sogar in Verfolgung und Lebensgefahr, da sein. Die Bibel redet gerade davon ausdrücklich, dass diese Freude auch in äußerst unerfreulichen Situationen geboten ist. Auf die Situation des Philipperbriefs habe ich schon hingewiesen. Und es ist übrigens ganz logisch, warum gebietet uns die Schrift gerade in unerfreulichen Situationen die Freude? Auf der Hochzeitsreise muss sie niemandem geboten werden, also wer sich da nicht freut, ist selber schuld, ja? Also auf den schönen Wegabschnitten muss uns keiner die Freude gebieten, da freuen wir uns sowieso. Aber der Herr gebietet uns die Freude da, wo wir uns nicht sowieso schon freuen. und sagt, auch hier freut euch im Herrn. So sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr. Wann? Wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, Lügnerische gegen euch reden, um meinetwillen. Jetzt kommt das Gebot der Freude. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Auch in der Verfolgung, auch in der Trübsal, auch in der Verleumdung, wo wir den Kopf hängen und sagen, Herr, wie kannst du hängen lassen und sagen, Herr, wie kannst du das alles zulassen, gebietet uns Gott Freude, Jubel. Und worüber? Der Blick geht wieder weg aufs Werk Gottes, auf seine Gabe. Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Interessant, gell? Die Bibel argumentiert nicht wie wir Menschen. Wir sagen, Kopf hoch, es wird schon wieder. Ja, sagt die Bibel nicht, nicht in diesem irdischen, vorläufigen Sinne. Die Bibel weist auf die Ewigkeit. Euer Lohn wird groß sein. 1. Petrus 4, 13, freut euch. Wiedergebot, freut euch, wenn ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Leiden und freuen passt für uns eigentlich gar nicht zusammen. Für die Bibel schon. Freut euch, wenn ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Beide Worte weisen darauf hin, dass der Grund der Freude in den unvergänglichen Gütern liegt, die Gott uns gibt. Der Grund der Freude ist der Herr. Der Grund der Freude ist der adventliche Blick nach vorn und nach oben. Alle Leiden dieser Zeit vergehen, aber die Liebe Gottes bleibt. Und unser großer Lohn kommt. Von Wilhelm Usch habe ich gelesen, wie er während der Hitlerherrschaft einige Wochen im Gelsenkirchener Polizeigefängnis saß. Es war eine bedrückend schwere Zeit, ganz besonders deshalb auch, weil er gar nicht wusste, warum er eigentlich verhaftet worden war. Und so war ihm auch gänzlich unklar, was da nun auf ihn zukommt, was die mit ihm vorhaben. Und er berichtet rückblickend, dass diese Wochen trotzdem zu den herrlichsten seines Lebens gehörten. Denn mitten in der Verzweiflung, erzählt er, kam Jesus zu mir und erfüllte meine schmutzige Zelle mit solcher Herrlichkeit, dass ich reich wurde an Trost und Freude. Ich verstand den Apostel Paulus, der in Philippi in der Zelle Loblieder sang. Eines Tages ging die Zellentür auf, es erschien ein Wachmeister, er teilte mit, draußen ist ein alter Mann, der Ihnen einen Korb mit Obst gebracht hat. Das Obst bekommen Sie nicht, aber die Karte, die dabei war, darf ich Ihnen ausliefern. So nahm Wilhelm Busch die Karte und sagte, es stand ein Bibelwort darauf, das mich mit seinem Trost geradezu überflutet hat. Und Adolf Schlatter schrieb zu diesem Thema, solange uns der Blick zum Herrn hinaufgegeben ist, fällt ein Lichtstrahl in unsere Seele hinein, der uns so innig und völlig froh macht, wie keine von der Natur uns geschenkte Gabe es kann. Es ist doch so, liebe Geschwister, bei allen von der Natur geschenkten Gaben ist eben immer der bange Unterton und das bange Zittern im Bauch, wie lange hält's. Glück und Glas, wie leicht bricht das. Und dieses Zittern darf völlig fehlen bei den Gaben, die der Herr uns gibt. Und diesen Lichtstrahl, der von Gott her in unsere Seele fällt, den sollen wir dann auch aus unserem Leben weiterstrahlen lassen. Unser Leben soll keine Sackgasse, sondern ein Kanal der Freude sein. Unser Leben soll Zwischenstation und nicht Endstation der Freude und der Liebe Gottes sein. Und deshalb hört Paulus auch nicht auf bei der Ermahnung und beim Gebot, freut euch. Er sagt weiter, seid mild. Vers 5. Eure Lindigkeit, ich übersetze dem bewusst nach Luther die Formulierung, eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Jesus ist uns nahe und er will in uns und durch uns auch den anderen nahe sein. Ich habe gelesen, dass in der deutschen Sprache das Wort lindern von der Linde kommt, sprachlich mit ihr zusammenhängt, weil von den Früchten der Linde heilende, lindernde Kräfte ausgehen. Und Luther hat ja nun manche Begriffe der deutschen Sprache neu gefasst, geschöpft. Und in dieser Sprachschöpfung des Begriffs Lindigkeit hat er genau das eingefangen. Von Christen soll Linderung ausgehen. Sie sollen nicht Öl ins Feuer gießen, wenn es brennt. Sie sollen nicht auf den Fehlern und Schwächen anderer herumhacken, sondern besänftigen, die Folgen lindern und zum Guten helfen. Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Damit nicht nur in unseren eigenen Herzen der Friede und die Freude Gottes wohnen, sondern auch bei den anderen die Freude im Herrn einkehrt. Das knüpft auch an den letzten Sonntagen mit an, im Urteilen sollen wir uns zurückhalten. Und das nächste Sätzchen steht durchaus als Begründung gleich dahinter. Der Herr ist nahe. Paulus sagt damit, Leute, der Herr schaut euch gewissermaßen über die Schulter. Verhaltet euch entsprechend, dass ihr immer im Blick habt in eurem Verhalten, der Herr ist da. Und dann gehört zur Freude im Herrn und zum Frieden auch das sorgt nichts. Auch wieder ein Gebot, wo ich weiß, der Herr ist nahe, was sollte da alles eigene sorgen? Nur wo der Blick nach oben zum Herrn das Herz mit bleibender Freude füllt, da ist dem Sorgen aller Grund entzogen. Dann kann auch echter Friede da sein. Ich zitiere nochmal Adolf Schlatter. Kenne ich aber nicht Stunden, in denen ich mich ängstige? Gewiss, denn der Friede, von dem Jesus spricht, ist nicht mein Erwerb und nicht die Eigenschaft meiner Seele, sondern wird mir vom Herrn geschenkt. Verweile ich bei mir, so fasst mich die Angst. Ich bin nur dann im Frieden und in der Freude, wenn ich bei ihm bleibe. Und Luther sagt ganz ähnlich, wir sehen übrigens auch im Leben des Luther diese Spannung. Ich habe neulich auch so biografische Sache mit seiner Frau gelesen, da wird das auch nochmal sehr deutlich und sehr schön herausgestellt. Luther war auf der einen Seite einer, der durchaus auch Not und Anfechtung kannte und oft auch den Kopf hängen ließ. Der hat sich auch nicht jeden Tag gefreut. Er hat es aber messerscharf betont, hat es oft in sehr scharfen Worten auch bei seinen Mitmenschen gerügt, wenn sie nicht in dieser Freude gelebt haben, weil er gesagt hat, das ist der Punkt, liebe Geschwister. Daran muss sich auch unser Glaube immer wieder messen lassen und bewähren, dass wir nicht sorgen, den Kopf nicht hängen lassen. Und wenn er manchmal, ich glaube an Melanchthon und auch an andere geschrieben hat, ich hasse deine Ängstlichkeit, dann hat er das sicher deshalb auch so scharf gesagt, weil er mit der gleichen Ängstlichkeit immer wieder auch selber zu kämpfen hatte und die bei sich genauso gehasst hat. Und so schreibt Luther in einem Brief an Michael Drossel, den Prior zu Neustadt, ihr sucht und begehrt zwar Frieden, aber verkehrt. Denn ihr sucht ihn, wie die Welt ihn gibt, nicht wie Christus. Wisst ihr auch, dass Gott darum wunderbar ist in seinem Volk, weil er den Frieden in die Mitte keines Friedens gestellt hat. Das ist mitten unter alle Versuchungen. Er hat also nicht einen Frieden, den niemand stört, denn das ist der Weltfrieden, sondern einen solchen, der, wenn ihn alles beunruhigt, alles ruhig mit Frieden duldet. Also mitten im Toben der Welt um uns her, mitten in aller Unruhe, mitten in allen äußeren Nöten, darf der Mensch in Jesus Frieden und Freude haben. Äußerlich, haben wir eingangs schon festgestellt, wird es immer wieder friedlose Situationen geben. Sei es privat in der Ehe, in der Familie, mit Verwandten, mit Nachbarn, sei es beruflich im Betrieb, wo der Neid und der Konkurrenzkampf und die Härte unseres heutigen gesellschaftlichen Lebens und wirtschaftlichen Lebens eine friedlose Atmosphäre schaffen, sei es in äußeren politischen Situationen. Friedlos kann sogar in der Gemeinde Jesu zugehen, was ganz und gar nicht sein soll. Aber in alledem kann der Friede Gottes unseren inneren Frieden bewahren. Auch in den friedlosesten Situationen darf unser Denken geprägt sein vom Wissen, toben auch Stürme. Der Herr kennt die Seinen. Deshalb ist Freude im Herrn die Sicherheit, die Geborgenheit, die hervorgeht aus der festen Lebensgemeinschaft mit Gott. So gründet sie auf einen festen, zuverlässigen, unvergänglichen Grund. Nur wer sein Leben auf diesen Grund gebaut hat, der kann sich im Herrn freuen, alle Wege. Da ist nicht Fels, da ist Stein, Da können Stürme kommen, nicht, da ist Fels, will ich sagen, nicht Sand. Da können Stürme kommen, die Freude bleibt. Denn der Herr hält seine Hand über ein solches Leben. Er behält uns in seiner Hand. Der Herr ist nahe. Er umgibt uns von allen Seiten und hält seine Hand über mir. Das meint Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist eine ganz andere Freude, als die die Welt gibt. Luther sagt an anderer Stelle, Weltfreude steht heute, morgen liegt sie am Boden. Und Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf wurde von jungen Menschen gefragt, wie sie am besten Gottes Willen erfüllen können. Was war seine Antwort? Werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Menschen, deren Leben von diesem Grundton der Freude getragen ist. Die von der Freude im Herrn erfüllt sind. Werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Ein anderer namentlich nicht genannter Mann meinte, es ist so selten, dass ein fröhlicher Christ zu mir kommt. Traurige kommen genug. So soll es eigentlich nicht sein, sondern werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Dass wir durch die Freude im Herrn doch alle auch des Herrgotts fröhliche Leute sein mögen, dazu helfe uns auch diese Adventszeit. Amen.